weiter beim David weiterschauen. Und ich komme definitiv nicht zu den Söhnhörnern, das weiss ich schon. Ich habe schon beim letzten Mal gedacht, ich komme da so weit. Das mal jetzt ganz sicher nicht. Und es war witzig, ich habe letzten Sonntag ein bisschen über die Situation von David am Anfang von seinem Königtum, wo er wirklich König war, angefangen zu reden und über die Kämpfe, die er dort hat angefangen auszufechten, genug Kampf gehabt. Und es hat mich witzig, ich gewusst wieder von, die Kämpfe reden die ganze Zeit. Ich werde trotzdem heute weiter viel über die Kämpfe reden. Und zwar aus dem Hintergrund, vergessen wir nicht den Vergleich, wo es darum geht, schlussendlich. Das Volk Israel als einziger Bote Gottes in der damaligen Zeit ist das, was der Herr gebraucht hat, um wirklich seine Botschaft und sein Reich zu bauen. Und das Volk Israel hat zu dem unter dem Herrn natürlich entsprechend gekämpft, für das sie ihr Land behalten konnten. Oder ihr Land erweitern konnten, je nachdem. Und wir Menschen heutigen Tags sind ein Analogon. Ein Mensch entspricht dem ganzen Volk. Und wir kennen es bestens, wir haben selber ganz, ganz einen Haufen Kämpfe in unserem Leben. Und die Kämpfe, das sind wahre Kämpfe, die sind für uns reeller als alles andere. Und je nachdem, in was es immer steht, hat es mehr Kämpfe oder weniger Kämpfe und tun wir unser Territorium erweitern, indem wir den Mut haben, rauszustehen, neue Sachen zu machen. Und dann müssen wir in Neues hineingehen. Und das kommt nicht gratis. Es kommt nie gratis. Der Find schenkt uns nichts. Im Gegenteil, er probiert immer zu rauben. Und darum ist das mit diesen Kämpfen halt einfach so eine Sache, die wahnsinnig alltäglich und absolut realistisch ist. Es gehört zu unserem täglichen Leben, der Kampf, dass wir bestehen können. Und ich weiss von Leuten, die ich gesagt habe, wenn ich Gemeinschaft nicht habe, oder wenn ich irgendwo alleine stehe, dann merke ich, dass ich hinten runterfalle, dass ich abrutsche. Das geht allen so. Und darum brauchen wir einfach auch einander, brauchen wir das Zusammensein, damit wir Kraft und Energie tanken können, um die Kämpfe zu kämpfen, weil wir stehen alle in einem Kampf. Und im Neuen Testament wird extrem viel über das geredet. Das ist überhaupt kein fremdes Thema im Neuen Testament. Das ist für Paulus. Der Paulus hat so viel vom Kampf geredet. Vom Kämpfen, vom Überwinden. Und Jesus selber hat auch von dem geredet und gesagt, hey, die steht ständig in Anfechtung. Und von dem her ist das halt etwas, was sehr, sehr reell ist. Und der David als Bild für einen, der kämpft, ist, denke ich, für uns ein gutes Bild. Um von ihm lernen und zu schauen, wie wir das machen können. Und ich werde wirklich jetzt die Kämpfe so ein bisschen anschauen und ein bisschen schauen, wie das aussieht, gegen wen das er gekämpft hat. Wie er gekämpft hat zum Teil, das werden wir nicht sehr ausführlich anschauen, aber zu merken, dass es nicht immer gleich war. Und auch, was für eine Haltung er hatte und was für ein Ziel. Und da habe ich letztes Mal damit abgeschlossen und werde mit dem heute eigentlich anhängen. Er hat gemerkt, dass der Herr sein Königreich bestätigt hat. Und er hat gesagt, ich setze alles dran, für meinen Herr einen Tempel zu bauen. Oder vorbereiten, einen Tempel zu bauen. Weil er ist der, der mir das Königreich gegeben hat. Und der Herr hat dem David das Königreich gegeben, er hat uns das ewige Leben gegeben. Er hat uns die Lösung gegeben und dort fangen wir an und von dort gehen wir weiter. Das ist der Anfang, nicht das Ende. Das ist mir wichtig. Und in unserem Leben gibt es ganz einen Haufen Sachen, die natürlich da sind, bevor wir uns für den Herrn entscheiden. Ein Haufen Zeug, die nicht gut ist. Ein Haufen Völker in unserem Land, die nicht in unser Land hineingehören. Und wenn es wirklich bewusst so verstehen wüsste, dass es wirklich Völker sind, die nicht in unser Land hineingehören, wo wir wirklich sollen von unserem Land vertreiben. Und das ist das, was David gemacht hat. Eins zu eins. Aber nicht einfach, weil er gefunden hat, ich will jetzt Völker vertreiben, sondern weil er gewusst hat, der Herr hat mir ein Königreich verheißen. Und so hat er gekämpft nachher. Und gewisse Kämpfe hat er von Anfang an gehabt, weil er schon eine erste Verheißung hatte und hat nachher gegen die Philister gekämpft, unter anderem. Und ich habe gemerkt, jetzt beim Vorbereiten von diesem Teaching, aufgrund von Aussagen, die ich nachher dann auch wieder weitergehe drinnen, dass mich doch schon noch stark würde wundern, wie das Land Israel heute aussieht. Vom Territorium her gegenüber dem, wie das Land Israel zur Zeit von David und von Salomo war. Und ich werde da für mich gewisse hochinteressante Sachen anschauen und die erwähnen von dem her. Und schauen, ja, was haben wir da für Parallelen und warum sind die so, wie sie sind? Oh, 2. Samuel 5 ist eine Situation, wo der Find, der eigentlich permanent war, gekommen ist. Das war gerade der Anfang von diesen Kämpfen, die David hatte. 2. Samuel 5, 17 heisst, als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Sobald es David erfuhr, zog er ihn ab gegen die Bergfeste. Die Philister war das Volk, das am vordergründigsten und am aktivsten immer gegen Israel gekämpft hat. Immer. Die hatten permanentes Gnetsch. Der David ist zu denen geflüchtet, in der Situation, wo er nicht wusste, was er machen soll, ist bei den Philister gewesen. Er hat ganz, ganz dumme Angewohnheiten angenommen. Und offensichtlich sind die Philister ein permanenter Feind vom Volk Israel gewesen. Und jetzt habe ich mir einfach die Karten anschauen und sehe, dass das Philisterland nie ganz zu Israel gehört hat. Nie. Es gibt keine Phase in der Geschichte vom Volk Israel, wo das Philisterland zu Israel gehört. Und das Spannende ist, das Philisterland ist der Gazastreifen. Genau dort, wo heutigen Tag permanentes Gnetsch ist. Permanent. Und mir ist es so spannend, dass das nicht Israel gehört hat, nie Israel gehört hat. Auf die einen Seite der Gazastreifen hat nie Israel gehört. Nie. Es war nie ein Land, das sie erobern konnten. Sie konnten Teile davon zurückdrängen, unter dem David. Unter dem David, ganz klar. Und darum ist es so spannend, das jetzt anzuschauen. Weil später nachher, wir werden darauf kommen, wo der David wirklich sieht, dass der Herr im Ruhe schafft und Sicherheit gibt, geht er jetzt zum Herr und sagt dem Herr danke. Und dann kommt der Herr und sagt ganz, ganz auf, hochspannende Sachen zu nehmen. Die werden wir dann später noch anschauen. Aber dort der Streifen von diesen Philister, dort am Meer entlang bei Gaza, der hat nie zu Israel gehört. In keiner Zeit. Und ein grosser Teil von diesem Streifen ist heute im Land Israel drinnen. Nicht alles, aber ein grosser Teil ist im Land Israel drinnen. Und ich sage, es erstaunt mich nicht, dass dort so ein Puff ist. Es ist immer, schon vor 3-4'000 Jahren, ein Puff gewesen mit denen. Zwischen Israel und den Philister. Und das ist für mich so interessant zu sehen, dass es heute immer noch so ist wie damals. Dass dort einfach wie ein Widerstand ist, wo einfach das Volk Israel nicht kann überwinden kann. Ich habe mich dann auch gefragt, wie sinnvoll das ist, dass ein Teil von diesem Philisterland wirklich der Gazastreifen, der zum Staat Israel gehört. Es könnte ja gut sein für den Staat Israel, wenn der Streifen, der Gazastreifen, nicht zu Israel gehören. Vielleicht hat sie da ein bisschen mehr Ruhe. Klar, die anderen inneren Teile, wo es ein Puff gibt, um Hebron und so weiter, ist für mich gar keine Diskussion. Und ich habe dann geschaut, was hat der Josua, wie hat der Josua das Land verteilt? Und bei Verteilung an die 12 Stämme ist der Gazastreifen nicht bei diesen 12 Stämmen gewesen. Auch dann nicht. Also ist es eigentlich nicht das Land, wo Israel Anspruch hat drauf. Bis jetzt. Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Das ist einfach mir aufgefallen beim Anschauen von dieser Sache, dass der Landteil, der Streifen durch den Meer entlang, bei Aschkelon bis aber bis Gaza, dass der einfach nicht zu Israel gehört hat. Nie. Unter dem David haben sie es nicht erobert. Sie haben es ein Stückchen zurückgedrängt. Sobald es Deltenkönigreich war, ist es noch kleiner geworden, der Bereich. Also wieder kleiner geworden für sein Volk Israel. Also sie konnten sich ein bisschen ausbreiten wieder. Und heute, ein Teil gehört jetzt zu dem Staat Israel, ist aber wahnsinnig umstritten. Und der andere Teil gehört nicht dazu. Dort ist natürlich dort ist Ruhe. Das ist klar, dort ist keine Diskussion. Oder? Da wird nicht drum gekehrt. Oder? Aber der Gazastreifen und die Philister, die kommen in der Zeit von David und von Saul sicher 10 Mal. Kommen sie wieder und wollen einfach gegen Israel kämpfen. Immer und immer wieder. Und dort ist einfach etwas, und die Palästinenser sind offensichtlich die, die sagen, vergessen Sie Israel, akzeptieren wir einfach nicht. Oder? Und dort ist einfach ein Puff und ein Gnetsch. Und das ist seit 3000 Jahren so. Oder noch länger. Aber das heisst natürlich ganz klar nicht, dass der David nachher vor denen muss weichen. Und die Philister sind gekommen und haben sich versucht, David und anderen zu bemächtigen. Und da sehen wir, David seine prinzipielle Kriegsstrategie. Nachher, oder? Aber die Philister kamen und bereiteten sich aus, und eben Ephraim, und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich ihn aufziehen gegen die Philister? Wirst du sie in meine Hand geben? Der David hat immer den Herrn gefragt. Immer bei den erfolgreichen Kriegen. Und der Herr hat gesagt: Zieh auf, ich habe sie in die Hand. Es ist nicht lang, er hat gewonnen, hat sie besiegt, oder, natürlich, oder? Und dann sind die Philister weitergekommen. Und mir ist das wichtig, die Philister sind so eine klassischer Find, der nicht aufgibt. Und das haben wir in unserem Leben auch. Es gibt Sachen, die nicht aufgeben. Die kommen immer und immer und immer und immer wieder. Und das heisst vielleicht einfach, dass wir eben müssen schauen, okay, in diesem Bereich gebe ich keinen Raum, aber ich versuche nicht, das Land einzunehmen. Weil es einfach schlicht und ergreifend nicht das ist, weil das ist Findesland. Und zwar das Findesland, wo halt der Findesland soll bleiben. Wenn wir dann schauen, weiter, wie der David sein Königreich ausbauen hat, hat er in anderen Bereichen extrem mit ausbauen. Und ich werde das dann auch noch ein bisschen korrelieren zu heute auch wieder, weil ihm das ganz spannend täuscht. Dann sind sie wiedergekommen und hat er wieder gefragt. Und dann hat der Herr gesagt: Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über See, dass du sie angreifst vom Bakkawald her. Und wenn du hörst, wie das Rauschen den Wipfeln der Bakkabäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen, vor dir herzuschlagen, das Heer der Philister. Und so hat der Herr immer eine andere Taktik gehabt. Der David hat mich gefragt. Und das ist mir wichtig. Die Finden, die wir in unserem Leben haben, es gibt keine 0815-Lösung. Für gegen unser Finden anzugehen, gegen unsere Kämpfe anzugehen. Wenn wir ein Problem haben mit Schocke oder mit anderen Sachen, ist das nicht das Gleiche, wenn wir ein Problem haben mit Stolz. Da kann man nicht gleich angehen. Oder Minderwertigkeit oder Angst. Das müssen wir alles ganz speziell angehen für uns persönlich. Und wenn ich ein Problem habe mit Angst, heißt es Angst, dass Noemi den gleichen Weg, wenn sie mit Problem mit Angst hat, mit dem gleich umgeht. Das ist nicht so. Der Herr ist sehr individuell und wie wir mit dem umgehen, ist etwas, was der Herr uns sagen will, ganz persönlich. Weil wir sind alle doch verschieden und alle verschieden, um dann entsprechend in diesen Bereichen Land einzunehmen. Und es gibt Land, wo uns wirklich gehört, wo uns geraubt wird und das will der Herr uns zurückgeben. Der David hat gemerkt, der Herr hat sein Königreich bestätigt und hat gesagt, ich will ihm ein Haus bauen. Da haben wir vorhin geredet. Und die Antwort vom Herrn, die habe ich noch nicht gegeben. Und die wird ich heute geben. Der Herr sagt dann zum David Folgendes. 2. Samuel 7, ist relativ ein langer Abschnitt. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne, habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet von einem zu einem der Richter Israels, den ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr nicht mir ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen: So spricht der Herr Zebot, ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königstum bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschen ruten und mit Menschen Schlägen strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Zusage. Das ist die Zusage, immer, ich werde aus deinem Volk, aus deinem Stamm ein ewiges Erbe machen. ein ewiges Erbe. Und das ist natürlich im Vergleich zu dem, was er hatte, unfassbar gross. Der David hat die richtige Haltung gehabt und wird nachher der Vorfahre von Jesus. Jesus kommt aus dem Stamm David raus. Oder? Und das ist, es ist für mich zweiseitig. Es ist natürlich ganz klar, auf die eine Seite hat er David sein Königreich beim Salomo auch bestätigt. Und auf der anderen Seite geht es natürlich schon ganz klar um das ewige Reich, das nachher durch Jesus Christus aufgebaut worden ist, wo angefangen worden ist. Und die Verheißung ist natürlich wirklich, wirklich gross. Und er hat die Zusage wahr gemacht, gar keine Frage. Wir wissen es heute, dass es stimmt, was der Herr und David da gesagt hat, oder? Und darum hat es mich auch ganz speziell interessiert, nach dieser Aussage, dass der Herr das Königreich von David auf Ewigkeit bestätigen will, ja, wie sieht der Staat Israel momentan aus, wenn er damals zu dem König sagt, ich will deinem Königreich eine ewige Stellenwert geben. Und wir wissen auch, es ist ziemlich hingerabgegangen mit Israel und Israel wirklich als Volk hat erst 1948 wieder einen Staat bekommen. Oder? Und es gibt auch kein umstrittenes Land auf dieser Welt als das Israel. Und es ist offensichtlich, dass dort ein Geheimnis drin liegt. Da kann man noch so, weiss nicht was sein, man muss anerkennen, dort ist etwas Spezielles. Es gibt keine Diskussion. Und das Jerusalem, die Stadt Davids, das ist auch so etwas. Und dort ist schon ein Wahnsinnspotenzial drin. Und ich weiss, wem es gehört. Das ist für mich keine Frage. Das müssen wir nicht diskutieren. Und ich weiss, wer es wird reinnehmen. Das ist mir auch klar. Es gibt auch keine Diskussion. Das ist klar, das ist dem Herr seine Stadt. Punkt. Und das ist dem Herr sein Volk. Und er wird sein Volk sammeln dort. Und da kann kommen, wer will. Das ist keine Diskussion. Er wird sie vor sich austreiben, genau wie es mit David gemacht hat. Sie sind chancenlos, wenn es um das geht. Und der David war dort ein Vorbild gewesen, auch für das Königreich vom Herrn. Und wenn der Herr sein Königreich bauen will, dann baut er sein Reich und fertig. Und ich glaube, dass es wirklich zweiseitig ist. Auf der einen Seite ist es geistlich, auf der anderen Seite ist es aber auch irdisch. Oder sagen wir, geistlich und Israel geistlich. Wenn das so wirklich präzisieren, es ist wirklich etwas mit dem Volk Israel. Das gilt nach wie vor. Und der Herr wird sein Volk bauen. Er wird zwei Völker bauen. Ein Volk ist das Volk, das Israel ist. Und das andere ist das von seinen Kindern, die der Herr als Herr und König akzeptiert haben. Und die von Israel sind ganz, ganz spezielle Teile da drin. Das wird nie weggehen, nie. Und diese Verheißung hat er ihm gegeben. Und darum wenn die dann auch schauen, ja, welche Bereiche hat der David dann erobert und wie sieht das heute aus? Mit der Freundschaft oder der Feindseligkeit von diesen Ländern gegenüber Israel. Es ist ganz, ganz spannend, das anzuschauen. Was mir aber ganz speziell wieder aufgefallen ist David seine Reaktion auf das. Oder? David reagiert dann sofort, oder? Als Nathan alle diese Worte und dieses Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, Herr? Was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Die Haltung, ja, wer bin ich denn überhaupt? Dass du mir sogar bis zu diesem Punkt und jetzt kommst und dann sagt, und jetzt kommst und siehst du mir sogar noch so etwas Ewiges. Und sagt ihm ganz klar, das habe ich nicht verdient, das ist nur der Herr, der mir so ein grosses Erbe geben will. Und niemand anders. Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, Herr, und hast deinem Hause, deines Knechts sogar für die ferne Zukunft Zusagen gemacht und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Und was soll David noch mehr reden zu dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Und wie fasziniert das Herr, Herr auch da drinnen? 3 oder 4 Mal, Herr, Herr. Und wirklich, der David tut sich ganz, ganz komplett im Herrn unterordnen. Und sagt ganz klar, was ich bis jetzt bekommen habe, ist nur von dir gewesen und jetzt machst du mir noch solche Zusagen. Das ist noch viel mehr von dir. Und in dieser Haltung geht er nachher weiter. Und ist auch, wie er dann weiter kämpft und weiter seine Ziel verfolgt. Und er hat eine Demütigung vor dem Herrn und ist gleich nachher kühn. Wenn wir dann weiterlesen, ist mir auch aufgefallen, ja, Und dann beschreibt er so, was er für einen König hat, in Form von, also für einen Herr hat, nicht einen König, was er für einen Herr hat im Herr. Und dann geht er weiter und sagt nachher, im Vers 27, denn du, Herr Zebot, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechts geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dieses Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute in deinem Knecht zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechtes, damit es ewiglich vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein ewiglich. Und hat er wirklich den Mut zu sagen, ja Herr, du hast mir das verheißen. Also dann fang an damit. Dann fang an damit. Und ich will deinen Namen gross machen. Und ich finde es so spannend, den Mut, den er hat, in diesem Innen zu sagen, Herr, merci vielmal für die wahnsinnige Verheißung. Und jetzt mach sie wahr. Jetzt mach sie wahr und ich will wirklich auf deinem Weg laufen. Und dann, wenn das mache, dann tu das wahr machen. Und segne das Haus. Oder? Und es war dann so gewesen. Und so ist er dann gekämpft. Geh weiter kämpfen. Und hat Land eingenommen. Und das ist interessant, auch wieder mit der Karte gesehen, wo wirklich zum rechten Teil ein Volk Israel ursprünglich beim Josua, vom Josua zuteil war zu diesen Stämmen, aber noch mehr. Oder? Das Königreich unter David und Salomo war das höchste Königreich, das Israel je gehabt hat. Unter diesen zwei Königen war es das grösste. Gut, kurz nachher hat es sowieso halbiert, oder? Das war fertig gross gewesen, aber kombiniert noch dann war es nie so gross gewesen wie David und Salomo. Nie. Oder? Und dann geht es weiter und ich werde jetzt einfach das Kapitel 8 durchgehen mit euch und gewisse Sachen kurz anschauen und werde dann noch auf weitere Kämpfe eingehen. Es ist halt einfach so. Und es begab sich danach, dass David die Philister schlug und sie unterwarf, dass er den Dienst dann den Philister aus der Hand nahm. Er hat wirklich nachher einen signifikanten Sieg gegenüber den Philister können nehmen und hat sie selber angegriffen und hat sie wirklich zurückgedrängt. Und ich merke, auch in diesem Zusammenhang, in der Vorlesung, es gibt Finden, die uns immer wieder angreifen. Das heisst nicht, dass wir ihnen entgegentreten im Vorfeld und sagen, weisst du was, ich komme mit meinem Herr, ich kann auch dir ganz klar in Schranken weisen. Und das ist, was der David gemacht hat. Und dann ist er weitergegangen und hat die Moabiter eingenommen. Jetzt, das Land Moab hat zum Teil, aber nicht komplett, zu der Verreise von den 12 Ständen gehört und liegt im heutigen Jordanien. Und Jordanien ist definitiv kein Freund von Israel. Im Gegenteil, die haben ein Problem mit Israel. Und dann geht es weiter und erobert Damaskus als die Hauptstadt von Syrien von heutigen Tagen. Und die Syrer haben noch mehr ein Problem mit Israel. Weil ganz Syrien, wir denken, ganz Syrien hat unter David und Salomo zu Israel gehört. Das heisst, die zwei Länder sind Länder, die eigentlich zu einem Teil zu Israel würden gehören. Wie es der Herr ursprünglich dem Josua gegeben hat. Und es ist nicht erstaunlich, dass die zwei Länder einen Puff haben mit Israel. Weil sie ganz klar eigentlich wissen, nicht bewusst, aber unbewusst, ein Problem haben, weil sie irgendwo im falschen Territorium sind. Sie haben Bereiche in ihrem Land, die nicht hineingehören. Ganz klar. Wenn man die Karten anschaut, ist es ganz eindeutig, die neue Karte heute dazugenommen, die heutigen Tags. Und die gehört nicht dazu. Dort fehlen Teile, wo der Herr in Israel gegeben hat, unter dem Josua schon. Und dann erweitert hat zum Teil unter dem David. Und du merkst, oh, okay, das ist ein Problem. Das ist eindeutig so, dass dort Land unter falscher Herrschaft steht. Und weil natürlich dort ein Konflikt drinnen ist, ist schon klar, dass man mit dem Land, das schon existiert, ein Problem hat. Und es hat keine Länder, die so Probleme haben, außer natürlich Palästinenser selber, von den Philister her zum Teil sind und anderen Orten, die so ein Problem haben wie die nebenan. Syrien und Jordanien. Was heisst, von Syrien auf Israel geschossen wird, ja. Oder? Also ich meine, es ist wirklich mit Waffen, nicht nur mit Worten, oder? Und so hat der David dann ein Reich aufgebaut. Und wenn das Reich eben von damals mit heute vergleichen, dann stimmt es einfach nicht. Ich merke, es stimmt nicht. Das heisst, erstens mal, dass man dem Volk Israel dort einen Teil streitig macht, im Land selber, das ist sowieso völlig schräg. Weil das gehört ihnen, Plus hat es noch Haufen Landteile, die eigentlich mal auch reingehört haben. Klar haben sie einen Haufen selber verspielt. Das muss man natürlich schon sagen. Sie haben sogar so viel verspielt, dass sie schlussendlich gar kein Land mehr hatten, oder? Sie waren auch selber schon. Wenn sie im Herr nachgegangen wären, bezüglich das sieht ganz anders aus. Das ist für mich keine Frage. Die ganzen geografischen Gegebenheiten dort unten wären ein bisschen anders, oder? Aber sind wir froh, sie sind im Volk, sie sind im Herr nicht immer nachgelaufen. Sonst hätte mir nämlich keine Chance gehabt. Darf man nicht vergessen. Und so hat nachher der David noch mehr Ländereien eingenommen und das Land wirklich aufzubauen. Und ein Land hat auch nie zu ihnen gehört. Aber das Land, so wie ich es spüre, vielleicht kenne ich es nicht gut, hat mit Israel Kesbuff, ist gleich nebendran. Und das ist der Libanon. Klar ist es nicht ganz so rund, aber wenn ich sehe, was ich auch höre von Interviews, wenn ich sehe von gewissen Leuten aus dem Libanon, die stehen ganz anders Israel gegenüber. Und dort hat es einen Haufen auch Juden drin. Ja, wo ist der Libanon? 2. Samuel 5, 11. Und Hiram, der König von Tyrus, und Tyrus ist im Libanon, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, dass sie David ein Haus bauten. 1. Könige 5, 15. Nein, viel besser. Oh, da ist es genau. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Botschafter zu Salomo, denn er hatte gehört, dass sie ihn zum König gesalbt hatten und an seines Vaters Stadt, denn Hiram liebte David sein Leben lang. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt, dass mein Vater David nicht ein Haus bauen konnte im Namen des Herrn, seines Gottes, um des Krieges willen, der um ihn her war, bis der Herr seine Feinde unter seine Füße getan hat. Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, Ruhe gegeben ringsum, so dass weder ein Widersacher noch ein böses Hindernis mehr da ist. Siehe, so habe ich gedacht, im Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, wie der Herr zu meinem Vater David gesagt hatte. Dein Sohn, den ich an deiner Stadt auf deinem Thron setzen werde, der soll deinen Namen ein Haus bauen. So befiehl nun, dass man mir Zedern, und er macht einen Riesenvertrag. Der Salomo mit dem Hiram von Tyrus. Wo die einen Vertrag gehabt, die ganze Zeit zusammengeschafft. Der Libanon war immer in Partnerschaft mit Israel. Und der Libanon hat auch von Anfang an nicht zu Israel gehört. Es ist ein Stückchen Land, das bei diesen 12 Stämmen nicht dabei war. Aber die Phönizier, wie sie damals geheissen haben, hatten keinen Krieg mit Israel. Und das hat mich fasziniert, wenn wir es heute anschauen. Wenn dort oben ein Land Israel freundlich ist, dann ist es der Libanon. Als allereinzigstes. Und da muss ich sagen, es ist schon noch so spannend, wenn man jetzt da die Bibel anschaut, ein bisschen genauer schaut, wie sie doch schon extrem früh abzeichnet, wie es heute aussieht. Und dann muss ich sagen, es ist schon eine unglaubliche Souveränität im Herrn. Das anzuschauen und zu sehen, wie sich das wirklich nachher 3000, 4000 Jahre später. Und zu sehen, schon damals, die freundlich waren gegen das Volk Israel, die haben kein Problem gehabt. Und Tyrus beispielsweise. Schau, dass ich kein Seich erzähle. Tyrus selber ist, so viel mehr ist, nie wirklich. Genau, ist nie. Nie unter. Klarer Herrschaft war, ein Teil schon vielleicht, aber schon unter David und Salomo haben sie das Phönizier nicht erobert, sondern haben Partnerschaft mit ihnen. Und erst später auch nicht. Ganz am Anfang, bei Verheißung, wenn man ein Teil, Sidon nicht, aber ein Teil wäre dabei gewesen von diesen Phönizier. Haben sie aber auch relativ schnell verloren. Und dort ist nachher eine Partnerschaft entstanden, ganz im Gegensatz zu den anderen Ländern, die auf der anderen Seite vom Jordan sind. Eben Syrien und Jordanien, die einfach echt ein Buff haben mit Israel, und zwar grob. Und das dann zu sehen, was da ganz ursprünglich drinnen steht, zu dieser Zeit vom David, wo der David vom Herd verheißen bekommt, dass er unter ihm ein ewiges Königreich aufbauen will. Und dann zu sehen, okay, ein Teil davon, das ist es so, ein Teil ist definitiv nicht so. Und die, die den Teil haben, den er nicht gehört, die haben echt ein Buff mit Israel. Die anderen, die er nicht haben, die es definitiv nicht zu Israel gehört, die haben kein Buff mit einem oder weniger. Und das gesehen. Die geistlichen Dynamiken, die spielen genau gleich heute wie damals. Und ich finde da, wo der David austreibt, dass sie finden, wo Landteile eingenommen haben, die dem Volk Israel gehört haben. Klar, er hat nicht bis... Ursprünglich hat der Herr nicht bis zum Euphrat rauf dem Volk Israel Ländereien zugesagt gehabt. David sein Reich ist und Salomo sein Reich ist bis dort rauf gegangen, weil sie ganz Aramäer und Damaskus unterworfen haben. Und das hat Einfluss gehabt bis ganz rauf. Oder? Und so hat dann David einen Haufen Ländereien erobert und sein Reich wirklich gefestigt, hat viele Kriege geführt und die Kriege haben wirklich sein Land schlussendlich gefestigt. Haben sein Land sicher gemacht, so sicher gemacht, dass sie so nachher weitergehen konnten. Und mir hat es schon noch so interessant, euch zu sehen, wie nachher eben Teilaufgabe und Teil ja, Seasons, Teilzeiten sind. Der David war der, der vom Herrn Verheißung bekommen hat und das Land mal erweitert hat, zu dem Mass, wo der Herr ihm gegeben hat. Und der Salomo hat dann einen anderen Auftrag gehabt. Der Salomo hat dann das nur noch gefestigt. Unter dem Salomo ist das Volk, ist das Land Israel nicht wirklich viel grösser geworden, aber einfach gefestigt worden. So, dass dann mehrere Könige noch ein grosses Land hatten, bis sie es so verkeibert hatten, dass sie nichts mehr hatten, schlussendlich. Das ist schon... Ich will eigentlich heute nicht mehr viel weitergehen und will dann nächstes Mal noch auf das eingehen, wo mir so davon geredet hat, was passiert ist aufgrund von der Tatsache, dass der David einen wirklich groben Bock geschossen hat und was das für Konsequenzen gehabt hat von dem her. Einfach heute so weit, dass wir sehen, der Kampf, den wir haben, ist vom David hier vorzeichnet worden, dass wir unser Land nicht einfach gratis bekommen. Und dass es verschiedene Finden gibt und verschiedene Arten zu kämpfen gibt. Und er hat auch, Teilvölker hat er wirklich ganz vertrieben, andere hat er zum Teil ausgerottet, zum Teil nur zu Fronarbeiter gemacht, ganz verschieden. Je nachdem, was gerade dran war. Und ich habe gerade noch einen Namen gelesen, wo ich gleich in diesem Rahmen noch einmal erwähnen möchte. Der David hat Leute gehabt, die bestimmte Aufgaben hatten. Und da ist einfach so ein Beispiel, was er für einen hatte, das ist der Joab. Ich werde gleich noch einmal auf den Joab zurückkommen. Auf seine Kriegsstrategie, schlicht und ergreifend. Oder? Und es hat dann einen grossen Kampf gegeben, wieder mit einem Nachbarland. Und dort war es so, dass sie gesagt haben, weißt du, es ist mal Zeit, David, dass du es nicht mehr ausziehst mit uns. Und dann hat das Volk schlussendlich unter drei Herren da. Und das eine war der Joab, das andere war der Abishai, sein Bruder. Und noch ein dritter. Und die zwei, die kommen immer und immer wieder vor als die Kämpfer, die für David wirklich gekämpft haben. Und wir werden der Joab garantiert nächste Woche auch wieder hören, im Zusammenhang mit seinen Söhnen. Mehr als einmal. Von dem her. Und der Joab war einer, der wirklich total zum David gestanden ist, oder? Und hat für David gekämpft und ist für David eingestanden. Und da war so ein Kampf, und das ist schon etwas, was mich noch interessant dünkt, wenn es um das Thema Anfechtungen geht. Man merkt doch, es gibt Situationen, wo wir wirklich angegriffen werden. Und da kommt nicht nur einer. Und es gibt auch so Seasons, wo etwas mal besiegt ist und man das Gefühl, jetzt hat man seine Ruhe. Und dann plötzlich kommt es gleich wieder vor. Und wird da einfach, vielleicht das gleich als Beispiel nehmen hier, im 2. Samuel 10, im David sein Kampf mit den Amoriter. Und es begab sich danach, dass der König der Amoriter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David, ich will Hanun, dem Sohn des Nachscha, Freundschaft erweisen, wenn sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Oder? Und er sandte ihn und ließ ihn durch seine Gesandten über deinen Vater trösten. Als nun die Gesandten Davids ins Land der Amoriten kamen, sprachen die Obersten der Amoriter zu ihrem Herrn, Hanun. Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wollte, wenn er Tröst zu dir gesandt hat? meinst du nicht, dass er dazu seinen Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Es gibt Zeiten, wo man mit gewissen Teilen, wo das, das ist interessant, dass man das sieht, schon bei der Eroberung von Israel ganz am Anfang, gewisse Teile, wo man fühlt, okay, mit denen können wir partnern. Das ist etwas, was uns auch noch nützt. Und dann hat es eine Zeit gegeben, wo das gut war, und plötzlich ist die Zeit vorbei, und man sagt, okay, die Unterstützung in diesem Bereich, mal schauen, ob irgendein gutes Beispiel bei uns hinkommt, oder machen wir es generell. Wenn ein Mensch sich für einen Herrn entscheidet, ist er wie ein Neugeborenes, das sagt die Bibel auch ganz klar. Und weil wir alle erwachsen sind oder älter sind, wenn wir uns für das entscheiden, dann stellen wir das so vor, dass der Herr von jemandem, der tot am Boden liegt, ihn hinten aufstellt und ihm einen Gurt anlegt und ihm 100 verschiedene Stützen gibt, damit er mal stehen kann. Und mit der Zeit werden die Stützen wegfallen. Sei es Sachen, die man noch mit sich bringt, die man muss haben, damit man noch ein bisschen Sicherheit, sei es Hilfe von dieser Person, die Unterstützung und so weiter. Und je mehr wir das mit dem Herrn unterwegs sind, desto mehr wird der Herr die Stützen wegnehmen, weil unsere Beine selber fester werden. Und die Stützen, beispielsweise vor den Füßen, irgendwann sind die im Weg. Da ginken wir immer rein, also muss das auch weg. Oder? Und dann gibt es Zeiten, wo man die Stützen braucht und irgendwann ist die Zeit vorbei. Und da, die Amoriter, die sind Partner gewesen noch mit Israel und plötzlich kommt eine Zeit, das ist vielleicht natürlich ein bisschen negativ gelaufen, kommt eine Zeit, wo das irgendwie hinderlich wird. Und da ist es so gewesen, dass plötzlich der Sohn vom König gefunden hat, meint das wirklich gut mit mir? Und sich dann gegen ihn dreht und findet, okay, der ist stark, oder? Und haben nachher die Boten wirklich geschändet. Haben die Kleider halb abgeschnitten, haben den halben Bart abgeschnitten und so weiter. Und das scheint damals wirklich echt etwas gewesen zu sein, wo einfach wirklich diesen Männern absolut alle Ehre genommen hat. Und so haben sie ihn dann zurückgeschickt. Und David das erfahren hat, die Leute vorausgeschickt, hat sie genommen, hat sie auf die Seite getan und sie geschützt. Gesagt, wenn der euch Bart wieder nachgewachsen ist und er wieder wie anständige Männer aussieht, dann könnt ihr wieder zurückkommen. Jetzt müssen wir euch dort mal schützen. Ja, wirklich, dann sind einfach die eine Hälfte abrasiert und die andere nicht, oder? Das heisst, sie bewusst halb, oder? Dann nahm David die gesamten Davids und ließ ihnen den Bart halb abschneiden und die Kleider halb abschneiden bis unter den Gürtel und ließ sie gehen. Damals hatten sie noch keine Unterwäsche gehabt. Als Hinweis, oder? Also, es ist wirklich natürlich eine absolute Erniedigung gewesen für die Männer, oder? Und so haben sie sie zurückgeschickt, oder? Und dann plötzlich hat Amoriter gemerkt, jetzt haben wir eine Dummheit gemacht. Das hat man nicht so, jetzt haben wir sie für Ruf gebracht, David, vorher war es noch gut gewesen, oder? Und dann heisst es, als aber die Amoriter sahen, dass sie sich bei David in Verruf gebracht hatten, sandten sie hin und warben an die Aramäer von Bet-Rehob, die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk und vom König von Macha 1.000 Mann und von Tob 12.000 Mann. Wenn plötzlich der Find merkt, dass er irgendwo ins Fettnäpfel geschalpert ist, dann geht er nicht auf, sondern versucht dann noch einen Haufen andere Gegner zu mobilisieren, um uns dort nachher wirklich auch anzugreifen. Und gerade in so einer Situation, wenn wir irgendwo reinkommen und in eine Krücke im guten Sinn weggenommen wird, dann könnte es sicher sein, dass der Teufel kommt und dort, wo die Krücke weggekommen ist, kommt versuchen anzugreifen. Er weiß ja ganz genau, in dieser Hinsicht, was passiert ist, oder? Und so sind sie nachher gekommen, oder? Und haben sich aufgestellt. Und wer hat gegen sie gekämpft? Als Joab nun sah, dass der Angriff gegen ihn gerichtet war, von vorn und von hinten. Und das ist spannend. Plötzlich merkt, ich bin von zwei Seiten angegriffen. Was mache ich jetzt, oder? Geht es nicht mehr so. Dass wir ab und zu viel werden von mehreren Seiten angegriffen, oder? Wählt ihr aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil aus und stellt ihm den Aramäern entgegen. Und das übrige Kriegsvolk tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass er sie gegen die Amoriter aufstellte. Und sprach, werden die der Aramäer überlegen sein, so kommen mir zu Hilfe. Werden aber die Amoriter dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei getrost, damit wir die Stärkeren bleiben und unser Volk und die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Das ist noch eine gute Haltung, oder? Und er rückte an mit dem Volk, das bei ihm war, um gegen die Aramäer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Und als die Amoriter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor Abishai in die Stadt hinein. Da ließ Joab ab von den Amoritern und kam nach Jerusalem. Und als die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sammelten sie sich, und Hadadeser sandte ihn und ließ die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen, und sie kamen nach Helam und Schobach, der Feldhauptmann Hadadesers, an ihrer Spitze. Als das David angesagt wurde, sammelte das ganze Israel und zog über den Jordan und kam nach Helam, und die Aramäer stellten sich gegen David, um mit ihm zu kämpfen. Aber die Aramäer flohen vor David, und David vernichtete von den Aramäern 700 Wagen und 40.000 Mann, und Schobach, der Feldhauptmann, schlug er, dass er dort starb. Sie haben sich gesammelt. 20.000 plus 12.000 plus noch mehr, um gegen Israel anzukämpfen. In dem ersten Kampf verlieren sie einen Teil, und dann wollen sie sich gleich wieder versammeln, aber kommen nur noch von einer Seite, und dann stellt sich der David entgegen und vernichtet die ganze Armee. Und der David hat sicher, und ein paar Kapitel später, geht er auf einen richtigen Kriegszug, und unterwegs vernichtet er 4 Armeen in einem Kampfzug. Einfach so. Auf 2, ab 2. Einfach, was sich David in den Weg gestellt hat, in dem Land, wo ihm gehört hat, hat einfach absolut keine Chance gehabt. Und ich finde das eine Verheißung, die wir für uns wirklich in Anspruch nehmen sollen. Wir müssen nicht an Menschen umbringen, es hat nicht mit dem zu tun. Die Analogie ist anders. Der Herr sagt ganz klar, du sollst nicht morden oder töten. Da müssen wir nicht drüber reden, in diesem Zusammenhang nachher. Oder? Aber es gibt in unserem Leben verschiedene Festungen, wo der Teufel versucht, Überhand zu nehmen in unserem Leben. Und ich habe vorhin ein paar genannt, es gibt noch viel mehr, und ich denke, wir sind nicht nur an einem Ort ein bisschen empfindlich, sondern wenn es um Stolz und Minderwertigkeit und Angst und irgendwelche Süchte oder Sachen geht, dann denke ich, da treffen wir meistens 3 bis 4 bis 5 bis 6 von allen auch, oder? Und so können wir bei allen von denen finden, die wir haben, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind in unserem Land, wo der Herr uns verheißen hat, wirklich den Sieg erobern. Und es geht um die Finden zu besiegen. Und diesen Finden ganz klar unter der Führung vom Herrn den Meister zu zeigen. Und so hat der David basierend auf der Verheißung und auf einer Bestätigung und auf einer Zusage vom ewigen Reich hat der Kampf geführt. Und er hat das Zeug dann gesammelt. Mal schauen, wo wir das finden. Das 2. Samuel 8 war so eine Kriegsserie, oder? Vers 9. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Streitmacht Hadadesers geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Joram zum König David, ihm Frieden und Segen zu wünschen, weil er gegen Hadadeser gekämpft und ihn geschlagen hatte, denn Toi führte Krieg mit Hadadeser, und Joram brachte mit sich silberne, goldene, kupferne Kleinode. Auch diese heiligte der König David dem Herrn samt dem Silber und Gold, das er geheiligt hatte, von allen Heiden, die er unterworfen hatte. Ich muss noch erinnern, was ich letztes Mal gesagt habe. Wenn er einen Krieg geführt hat und die Beute, die er gemacht hat, hat er alles genommen. Alles genommen und hat sie geheiligt. Und für den Auftrag, den er für den Herrn hat, wollte er erfüllen auf die Seite da. Das heisst, alles, was er erobert hat und was er dabei noch an... Also alles, was er besiegt hat, was er dabei erobert hat, hat er genommen und unter hergestellt. Weil er gewusst, dass ihm der Herr Sieg gegeben hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir unterwegs sind und merken, wir fangen an, von Sieg erringen in unserem Leben, bei uns erfinden. Dass wir nachher diesen Sieg nicht auf unsere Kappe nehmen, sondern ganz klar dem Herrn sagen, Herr, nur weil du mit mir bist, kann ich den Sieg erreichen. Nicht, weil ich selber gross bin, sondern weil du zu mir stehst und mir den Sieg gegenüber meinen Finden. Und dann ist es so spannend, wenn wir plötzlich Sieg haben, merken wir, dass nicht nur etwas besiegt ist, sondern dass ein Haufen Neues dazukommt. Dass wir in gewissen Bereichen plötzlich mehr Kraft, mehr Energie, mehr Substanz, mehr Einsicht, mehr Wissen, mehr Liebe, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit, was auch immer die Konsequenz ist, daraus bekommen. Und dort die Frucht, die dort entsteht, Die Frucht ist wieder nur Frucht, die vom Herrn kommt. Und dem Herrn die Frucht zurückgeben und Danke sagen dafür. Und das ist das, was der David gemacht hat. Und von dem her ist es ein absolut optimales Beispiel für uns Menschen, wie wir den Kampf sollen kämpfen, wenn wir unser Leben wollen, zum Leben vom Sieg werden. Wir gehen für den Herrn auf seine Verheißung. Und das ist auch wichtig, wir gehen einfach irgendwo her, wo wir das Gefühl haben, mal Herr, dort will ich jetzt einfach her. Sondern, Herr, ist das das? Und der Herr sagt, ja, dann können wir gehen. Aber es kommt wieder nicht von selber, es ist ein Kampf. Aber nach dem Kampf haben wir ein Stück Land eingenommen und auf diesem Land hat es Rohstoff und Schätze geistlicher Natur, wo wir dann wirklich überkommen können. Und die machen uns stärker, die stärken uns und kräftigen uns und machen uns fester. Und so war der David unterwegs gewesen und hat so sein Land gefestigt und gegründet. Und ich wünsche mir für uns, dass wir wirklich das für uns auch nehmen können und können wirklich zu Menschen werden, die zum Herr gehen und mit dem Herr und miteinander. Der David hat nicht alleine gekämpft, du meinst, Joab und Rabbi schon noch erwähnt. Der David hat nicht alleine gekämpft, sondern er hat seinen Herr Kriegsherren gehabt. Und die haben für ihn gekämpft und mit ihm gekämpft, beides. Und so hat er dann das Land einnehmen. Und das wünsche ich mir wirklich für uns, dass wir unser Land auch einnehmen können. Weil der Herr uns verheißt. Weil er hat uns allen einen Haufen Verheißungen gemacht. Wir haben die ganz grundsätzlichen, die wir für alle haben. Und ich will die nicht aufzählen, das geht viel zu lang. Sondern einfach, dass wir das wissen, es gibt einen Haufen Verheißungen im Wort Gottes für uns ganz persönlich auch. Dass wir die in Anspruch nehmen und wirklich mit dem Herrn dort die erobern und uns zu eigen machen, weil sie uns gehören. Wo der Herr uns die Verheißen hat. Weil unser Leben mit dem Herrn gehört nur uns und nicht unseren Finden. Das ist wichtig. Klar kann ich mich durch Angst berauben und ziehe mich zurück oder durch meine Wege, ich kann ja das sowieso nicht machen. Nicht, oder? Es ist gleich unser Leben. Und der David hat es an die Hand genommen und hat gesagt, und darum finde ich es so spannend, dass er sagt, ja Herr, jetzt fang das an umsetzen. Dann fang das Haus an zu segnen. Und er tut es. Er tut das. Das ist nicht frech, wenn wir das bitten, solange wir mit dem Herrn unterwegs sind. Wenn wir, Herr, segne meine menschlichen Wege. Das klappt nicht. Aber Herr, segne den Weg, den du für mich parat hast. Und ich will laufen. Und ich gehe vorwärts. Und dann wird er. Amen.